Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext heute mit Teil 2 der Reihe Verhängnisvoll vernetzt. Ich Facebooke, also bin ich, heißt dieser Beitrag. 800 Millionen Menschen sind weltweit per Facebook vernetzt und kreieren so ihre eigene virtuelle Identität. Ist diese Online-Reputation eigentlich kontrollierbar? Was, wenn sie von anderen manipuliert wird? Einblick in eine ganz moderne Art von Image-Problemen gibt die Sendung von Ginger Hobi-Ragatz.
Eine junge Lehrerin surft nach der Arbeit im Netz, googelt, mehr zum Spaß, ihren eigenen Namen und findet ihn verlinkt mit einer Sexseite. Jemand hat eine Fotomontage von ihr ins Netz gestellt, ihr Gesicht auf dem Körper einer Frau in eindeutiger Pose, dazu ihr voller Name. Ihre erste Reaktion:
Hilflosigkeit und auch Wut demjenigen gegenüber, der das gemacht hat, und natürlich auch Ekel.
Wer würde ihr sowas antun?
Ich denke, das ist ein Bekannter von mir gewesen, und das ging um eine einseitige Liebe, die ich nicht beantwortet habe. Und ich denke, dass es so ein Racheakt gewesen ist von ihm aus und dass er dann mir zeigen wollte, so, ne, ich kann auch anders und guck mal hier, ne, was ich jetzt machen kann mit dir, und da kannst du nichts gegen unternehmen.
Und dann die Befürchtung.
Meine Angst ist eben, dass jemand meinen Namen in die Suchmaschine eingibt, Informationen über mich einholen möchte und einen ganz falschen Eindruck von mir bekommt.
So die junge Lehrerin in einem Beitrag zu Cybermobbing auf WDR. Der Wunsch, Einträge aus dem Netz zu entfernen, kann aber auch anderer Natur sein. Bei Privatpersonen etwa.
Dass jemand irgendeinen Eintrag in einem Internetforum gemacht hat, das ist vielleicht 10 Jahre her, er hat sich politisch geäussert zu irgendeinem Thema. Mittlerweile vertritt er völlig eine andere Meinung. Wenn man aber nach seinem Namen sucht, findet man noch immer den alten Eintrag.
Simon Stöckli arbeitet als Online-Rufretter, berät Privatpersonen und Firmen dazu, wie sie auch im Netz einen guten Ruf aufbauen können, bietet an, Einträge aus dem Netz zu löschen. Ein Beispiel dazu?
Es geht um einen Wirtschaftsführer, der möchte eigentlich nicht erscheinen im Internet. Und wenn man nach ihm seinem Namen sucht, findet man verschiedene Beiträge. Die meisten sind neutral oder positiv, es hat aber auch 2-3 kritische darunter.
Der Wunsch des Wirtschaftsführers, die kritischen Einträge sollen aus dem Netz verschwinden. Die junge Lehrerin, Opfer von Cybermobbing, die Privatperson, die ihre politische Meinung über die Zeit geändert hat, oder der karrierebewusste Wirtschaftsführer. Die Beispiele zeigen, Suchmaschinen spucken nicht immer die Ergebnisse zum eigenen Namen aus, die wir uns wünschen. Und das ist ein Problem. Denn diese negativen, veralteten oder unbequemen Einträge, die bleiben am eigenen Namen haften. Das Internet vergisst nicht, und das hat Konsequenzen.
Dass man eben keinen Neustart machen kann als Person. Früher, in den 80er Jahren beispielsweise, da konnte man noch, als es kein Internet gab, einfach in eine andere Stadt gehen, ein neues Leben anfangen. Da hat einen niemanden gekannt. Und da war es relativ leicht, mit der Vergangenheit abzuschließen. Das ist heute viel schwieriger möglich.
Marc Schäfer ist Mitglied bei der Piratenpartei und Jurist. Heute arbeitet er bei der Wettbewerbskommission, früher war er beim Datenschutz tätig. Private Daten ins Netz zu stellen, berge Risiken.
Das Problem ist, dass das Bewusstsein dafür kaum da ist. Viele Personen wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es herrscht grundsätzlich eine Unsicherheit, welche Daten überhaupt über einen im Internet verfügbar sind. Und in dem Bereich ist die Informationspflicht noch sehr schwammig geregelt. Also meistens kann man erst reagieren, wenn quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Dabei variiere das Bewusstsein über die Risiken generationenspezifisch.
Unter den Generationen ist es so, dass die Jungen sehr gerne sehr viel von sich preisgeben in Zeiten von Facebook, dagegen die ältere Generation eher dem Netz gegenüber sehr skeptisch ist, und da müsste man eher fördern, dass sie ihre Angst vor einer Datennutzung oder vor dem Internet eher verlieren und das Internet eher nutzen.
Während älteren Menschen Skandale wie etwa die Fischen-Affären noch in den Knochen stecken mögen, wachsen jüngere Menschen im sogenannten Informationszeitalter auf. Surfen täglich stundenlang im Netz, konsumieren gratis Informationen, Musik oder Filme, vernetzen sich rund um den Globus über soziale Online-Portale wie Facebook, Google+ oder Twitter und plaudern dort so allerhand Privates aus. Für diese Generation ist es selbstverständlich. Zur modernen Identität gehört auch eine virtuelle Identität. Überspitzt formuliert, ich Facebooke, also bin ich. Diese Entwicklung beobachtet auch Marc Eisenegger, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Zürich und Ruf, also Reputationsexperte.
Es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis, heute mehr von sich preiszugeben. Es gibt ein gesellschaftliches Bedürfnis, dass gerade junge Leute sich mehr vernetzen wollen, weil unsere Gesellschaft ist kälter geworden, sie ist anonymer geworden. Es geht darum, sich eine attraktive Identität, ein attraktives Profil zu verschaffen, irgendwie aus dieser Masse herauszuragen. Das ist ja eigentlich die zentrale Funktion der Identität. Und in diesem Zuge, dass wir eigentlich alle versuchen, irgendwie aus der Masse herauszuragen, spielt dann genau das Private hinein.
Die Währung im Informationszeitalter, Information, private Information, denn durch diese unterscheiden wir uns voneinander.
Wir teilen viele, viele Dinge miteinander, aber was wir definitiv nicht teilen, ist unsere Biografie, unsere Abgründe, unsere Beziehungen, die vielleicht noch intakt sind, vielleicht aber teilweise auseinandergebrochen sind. Genau deshalb ist das Private so essentiell, weil das Private, die Information, ein Mittel ist, um uns Identität nach außen zu verschaffen.
Soziale Online-Plattformen wie Facebook oder Google+ verbreiten diese virtuelle Identität und boomen entsprechend. Locken mit immer neuen Angeboten, wie jüngst etwa Facebook mit der sogenannten Timeline, die sogar angibt, wenn man verstorben ist. Circa 800 Millionen Menschen nutzen Facebook, kreieren dort ihr eigenes Profil mit Foto und Vorlieben, plaudern Privates, Intimes aus, zeigen, wie sie mit wem vernetzt sind, verschaffen sich so eine Identität nach außen. Diese persönlichen, identitätsstiftenden Spuren ergeben einen Ruf, eine Online-Reputation. Wodurch unterscheidet sich die Online-Reputation von der realen Reputation? Marc Eisenegger, Reputationsexperte.
Es geht schlicht darum bei der Online-Reputation, dass sich der Ruf über das Internet verbreitet. Internet ist eine Plattform. Newsites beispielsweise wichtig, also klassische Massenmedien oder Social Media. Also alle möglichen Kanäle auf dem Internet.
Und genau wie schnell und wie weit sich der Online-Ruf verbreiten kann, ist tückisch. Die junge Lehrerin, die sich plötzlich auf einer Sexseite wiederfand und deshalb um ihren Ruf fürchten musste, sie kam nochmals glimpflich davon. Gemäß WDR konnte die deutsche Reputationsmanagerfirma deinguterruf.de das Foto für 30 Euro entfernen. In der Schweiz bietet Simon Stöckli an, üble Einträge aus dem Netz zu löschen. Sein Einmannbetrieb, die Dischi AG, ist in einem Gemeinschaftsbüro gleich beim Bahnhof Zug untergebracht. Ab und an arbeitet er auch mit Programmierern aus der Ukraine zusammen. Der gelernte Elektroniker bezeichnet sich als Reputationsmanager. Reputations-Rufsmanagement, was ist das?
Der Ruf setzt sich aus der äußeren Wahrnehmung zusammen. Und im Fall vom Internet ist das, ich suche nach einem Produkt oder nach einer Person und all die Informationen, die ich dort finde, aus denen setze ich mir dann eine Wahrnehmung zusammen, wo ich sage, die ist jetzt positiv oder die ist negativ. Und im Reputationsmanagement geht es im Prinzip darum, genau diese Daten eben zu managen, dass sie können ihren Ruf steuern.
Den Online-Ruf steuern, was einfach klingt, ist eine komplexe Angelegenheit. Erhält der Reputationsmanager Simon Stöckli eine Anfrage, so kläre er als erstes ab, welche Informationen über eine private Person, eine juristische Person oder ein Produkt überhaupt im Internet kursieren. Dabei helfen Softwareprogramme, die eigens dazu entwickelt wurden, das Internet zu durchforsten. Dann wägt Simon Stöckli ab, ob er den Löschantrag annehmen will. Dazu teilt er den Fall in eine von drei Kategorien. Kategorie 1 – einfacher Fall.
einfache Fälle sind so ein, zwei Einträge in irgendwelchen Foren, wo man relativ schnell Kontakt hinkommt.
Die junge Lehrerin, die das manipulierte, anzügliche Foto von sich entfernt wissen will, ist für den Reputationsmanager Simon Stöckli ein einfacher Fall. Kostenpunkt 150 Franken. Kategorie 2, mittlerer Fall.
Mittlere sind dann schon, gibt es dann halt 10 bis 50 Einträge, oft auch in der Presse, also auf 20 Minuten online, Tagesanzeiger online und so weiter. Und die haben natürlich sehr ein kleines Interesse daran, ihre Inhalte wieder zu löschen. Und dort kommt man oft auch nicht durch damit. Was natürlich auch im Sinn von der Pressefreiheit auch gut ist.
Der karrierebewusste Wirtschaftsführer, der die kritischen Einträge aus dem Netz entfernt haben will, ist ein mittlerer Fall. Kostenpunkt mittlerer Fälle, variabel, Obergrenze 5'000 Franken. Kategorie 3, schwerer Fall.
Ein schwerer Fall ist dann halt wirklich, wenn zum Beispiel eine Firma Konkurs gegangen ist, vielleicht vor 10 Jahren. Und es ist klar, das ist keine schöne Sache für niemanden. Und dann gibt es natürlich sehr viele unzufriedene Kunden und entsprechend viele Einträge im Internet. Und das bringt man dann praktisch nicht mehr raus.
Solche schweren Fälle seien für seinen Einmannbetrieb, die Dishi AG, zu aufwendig. Alles in allem lehne er von 3 Löschanfragen 2 ab, sagt Simon Stöckli. Pro Monat bearbeite er im Schnitt 2 Aufträge.
Es ist eigentlich Detektivarbeit. Also sie müssen herausfinden, wer hat den Beitrag geschrieben. Wie kommen sie an den Kontakt von dieser Person? Und dann müssen sie natürlich auch herausfinden, was kann ich dieser Person schreiben, dass sie den eben wieder entfernt. Und das ist dann sehr individuell, was man dort schreiben muss.
Gelingt es, die Seitenbetreiber ausfindig zu machen und diese zu überzeugen, den Eintrag zu löschen, dann ist der Fall abgeschlossen. Aber wir haben es gehört. Das Internet verbreitet Nachrichten und somit auch ungünstige Einträge nicht nur in rasantem Tempo, sondern auch sehr breit. Und ist die rufschädigende Information einmal breit gestreut, dann ist Löschen schlicht ein Ding der Unmöglichkeit.
Wir hatten auch einen Fall, wo eine Privatperson weltweit durch die Presse durchgezogen worden ist. Es hat einen Gerichtsprozess gegeben und er hat dann aber am Schluss gewonnen. Und wenn man jetzt nach seinem Namen sucht, findet man wirklich Tausende von Einträgen, dass er da verdächtigt worden sei, im Fall XY. Und da haben sie fast keine Chance, also da haben sie eigentlich keine Chance, dass sie das alles rausbringen.
In einem solchen Fall gibt es für einen Reputationsmanager wie Simon Stöckli nur eine Möglichkeit. Selbst viele positive Inhalte in Umlauf bringen mit dem klaren Ziel,
dass dann quasi die erste Seite auf der Suchmaschine, dass dann dort eben nur Resultate erscheinen, die erwünscht sind.
Dieser Eingriff heisst Suchmaschinenoptimierung und kommt aus der Marketingindustrie.
Dass man zum Beispiel einen Online-Job weit vorbringt in den Treffer der Suchmaschine. Dass dann, eben, wenn jemand nach einem Produkt sucht, dass dann der Online-Job zuoberst erscheint und dann natürlich auch das Produkt dort gekauft wird. Das ist so quasi der klassische Anwendungsfall. Und jetzt im Bereich Online-Reputation-Management braucht man genau die gleichen Techniken. Aber nicht, um ein Produkt weit aufzubringen, sondern um unerwünschte Einträge weiter hindern, zu verdrängen, indem man positive optimieren, die dann weiterführen können.
Aha, was im Marketingjargon also Suchmaschinenoptimierung bedeutet, heisst für die Konsumenten, Achtung, Suchmaschinen lassen sich manipulieren. Für Unternehmen ein lohnenswerter Eingriff, denn
eine Firma, die im Netz eine positive Reputation hat, hat es einfacher zu überzeugen. Ganz konkret, sie muss wenig Aufwand betreiben, um zu mobilisieren, um Unterstützung zu finden. Man weiß, dass die Kundenbindung schlicht besser ist, wenn die Reputation intakt ist.
So der Reputationsexperte Marc Eisenegger. Der Reputationsmanager Simon Stöckli löscht aber nicht nur Einträge für private Personen, er löscht auch Einträge für juristische Personen, also Firmen.
Also eine ganz bekannte Branche ist natürlich die Hotelbranche. Jeder, der in die Ferien geht, der verlässt sich heute nicht nur noch auf einen schönen Hochglanzprospekt, sondern er schaut noch im Internet, was finde ich dort. Und dort ist dann halt wirklich die ungefilterte Meinung der Gäste, die schon in diesen Hotels gewesen sind. Und da gibt es fast nur noch eins, und zwar die Kritik ernst nehmen, die Dienstleistungen verbessern und dann das eben wieder probieren zu kommunizieren dann auf den entsprechenden Kanälen.
Will ihn also ein Hotel beauftragen, negative Kommentare zu löschen, kann er das dann tun?
Nein, das ist natürlich schon so. Die Betreiber von diesen Portalen, die haben das Interesse daran, dass all die Bewertungen drin bleiben.
Wo hört der Schutz auf und wo beginnt die Zensur? Der Kommunikationswissenschaftler Marc Eisenegger.
Die Grenze fängt dort an, wo die Norm der Meinungs- und Pressefreiheit tangiert. Ist es eine Grunderrungenschaft moderner Gesellschaften, dass wir diese Meinungsfreiheit haben? Also dort, wo ich eine Organisation, ein Unternehmen, einen politischen Akteur auf einer Sachebene kritisiere, da wäre es völlig deplatziert, wenn derartige Meinungen, die dann irgendwo zirkulieren und die meine politische Meinung betreffen, dann irgendwie gelöscht würden. Also das wäre ganz klar ein Verstoß gegen das Prinzip der Meinungsfreiheit.
Das Internet vergisst nicht. Im Internet sind wir unsterblich mit unseren guten, aber auch mit unseren schlechten Seiten. Das Internet ist ein spannendes Archiv, ein manipuliertes Archiv. Nur, dürfen wir das eigentlich? Darf eine Firma wie die von Simon Stöckli einfach Daten löschen? Ist das nicht Manipulation des kollektiven Gedächtnisses, zu dem das Internet zweifellos gehört? Versuche in diese Richtung, sagt Marc Eisenegger, habe es immer wieder gegeben.
Die katholische Inquisition, wo es natürlich auch ein Stück weit darum ging, den Ruf der katholischen Kirche zu schützen vor sogenannten Ketzern, die die Bibelschrift anders ausgelegt hatten. Und das ging ja dann so weit, dass man diese Ketzer, also diese Urheber anderweitiger Bibelauslegung selber eliminiert hatte oder zumindest deren Schriften eliminiert hatte.
Oder?
Die Zensur, also Zensurbehörden, wo man Schriften, Dokumente, Dinge, die vielleicht jetzt der politischen Gesinnung einer Behörde, eines Staates widersprechen, versucht, aus der öffentlichen Kommunikation aktiv zu verbannen.
Allerdings sind diese und andere historische Beispiele nicht vergleichbar.
Dahinter stehen Institutionen, stehen Staaten, steht eine katholische Kirche. Und was wir jetzt neu haben, ist privatwirtschaftliche Unternehmen, die quasi so im Minimaßstab diese Form der Zensur, der Rufkorrektur wahrnehmen wollen. Und das ist schon nur sehr bedingt so vergleichbar. Von daher ist es schon auch etwas Neues, was wir jetzt hier erleben.
Das Internet ist keine Institution, sondern ein Netzwerk. Und eine Firma wie die von Simon Stöckli, die auf Datenkorrekturen spezialisiert ist, greift ein in dieses Netzwerk. Das ist neu. Und neu ist die Kombination des kollektiven Gedächtnisses mit der Maschine. Dass das, was in der Suchmaschine zuoberst erscheint, was den Online-Ruf ausmacht, von Maschinen, Algorithmen gesteuert werden kann, von Prozessen also, die für die wenigsten einsehbar und überhaupt verstehbar sind. Und doch, der Mechanismus dahinter ist ein alter. Der Kommunikationswissenschaftler Marc Eisenegger.
Dass Reputation Macht legitimiert. Also wenn die Reputation Schaden nimmt, dann werden Machtpositionen brüchig. Umgekehrt gilt dasselbe auch, wenn die Reputation intakt ist, dann gehen Türen auf.
Ein guter Ruf eröffnet Möglichkeiten. Ein schlechter Ruf kann fatale Konsequenzen haben. Lehrpersonen mit Einträgen auf Sexseiten sind gesellschaftliche Don'ts. Cybermobbing kann entsprechend ins Auge gehen. Aber gibt es denn keine rechtlichen Möglichkeiten, um sich gegen einen nicht genehmen Eintrag zu wehren? Marc Schäfer, Mitglied der Piratenpartei und Jurist zur rechtlichen Lage in der Schweiz.
Für Cybermobbing würden die ganz normalen Gesetze zur Anwendung kommen. Das sind Artikel 173, 74 Strafgesetzbuch für üble Nachrede, Verleumdung etc. Auf der anderen Seite wäre auch das Datenschutzgesetz anwendbar, falls man Daten löschen möchte, berichtigen möchte. Und ansonsten das Zivilgesetzbuch, Artikel 28 G für Persönlichkeitsverletzung. Rein spezifische Internetgesetze gibt es in dem Bereich nicht.
Mit rechtlichen Konsequenzen drohen musste auch schon der Reputationsmanager Simon Stöckli. Den Seitenbetreibern teilt er dann mit, dass
wenn jetzt ein Eintrag nicht gelöscht wird, ein rufschädigender oder verleumderischer, dass das eben dann rechtliche Konsequenzen könnte haben. Und dass sie doch das bitte sollen entfernen innerhalb von deren und deren Frist. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist quasi für uns als Reputationsmanager der Auftrag abgeschlossen.
Für solche Fälle arbeitet Simon Stöckli mit einer Anwältin zusammen.
Dann kann man eine Strafanzeige machen und dann fängt halt die ganze rechtliche Maschinerie an zu laufen.
Diese rechtliche Maschinerie beginnt aber erst zu laufen, wenn man die Betreiber von Internetseiten auch auffindet. Häufig seien die Betreiber von Internetseiten aber schlicht nicht auffindbar. Entsprechend können sie nicht gebeten werden, die Inhalte ihrer Seiten zu verändern. Das ist nicht überall so, wie der Jurist Marc Schäfer weiß.
In verschiedenen EU-Staaten ist es schon Pflicht, wie zum Beispiel in Deutschland mit dem Telemediengesetz. Da muss jede Webseite ein Impressum tragen, dass man genau weiß, an wen man sich wenden kann, wenn auf der Seite Inhalte stehen, die einem die Persönlichkeit verletzen oder zu denen man Stellung nehmen möchte.
Warum regelt in der Schweiz kein Gesetz, dass jede Internetseite ein Impressum ausweisen muss?
In der Schweiz ist man da noch ein bisschen hinterher, wo man das noch nicht in dem Sinn geregelt hat. Und die Notwendigkeit war anscheinend noch nicht so da. Auf der einen Seite, weil viele Webseiten sowieso ein Impressum reinschreiben oder ein Impressum haben. Und auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich zu einem Problem kommt, auch relativ schnell reagiert wird. Zum Beispiel von Seiten des Datenschutzbeauftragten.
Dennoch, eine solche gesetzliche Regelung einzuführen, würde der Kommunikationswissenschaftler Marc Eisenecker aus zwei Gründen begrüßen.
Das wäre auf jeden Fall gut im Falle einer Rufschädigung beispielsweise, dass ich dann konkret eine solche Webseite belangen könnte.
Und grundsätzlich?
Weil es helfen würde, ein grundsätzliches Problem anzugehen, nämlich dass das Internet bis heute immer noch unter einem Vertrauensproblem leidet. Und dieses Vertrauensproblem, dass wir nie so recht wissen, ob wir diesen Informationen, die zirkulieren im Internet, vertrauen können, hat sehr viel damit zu tun, dass die Urheber dahinter in sehr vielen Fällen anonym sind. Das ist ein großer Unterschied zu klassischen Massenmedien, wo ich genau weiß, wer dahinter steht.
Seit 2008 bietet Simon Stöckli in der Schweiz den Service an, üble Einträge aus dem Netz zu entfernen. Leistet gewissermaßen Pionierarbeit. Dazu sei es mehr zufällig gekommen, halt, weil ihn jemand darum ersucht habe. Nach 3 Jahren als Datenlöscher ist seine Bilanz durchzogen.
Als kleine Firma hat man natürlich eine begrenzte Anzahl Mitarbeiter und auch Zeit. Und die probiert man möglichst so einzusetzen, dass man natürlich irgendwie ein Maximum rausholen kann. Und jetzt das Internet-Einträge löschen, das ist oft viel gratis Beratung dabei. Und dann macht man eine Offerte und dann ist es eben gleich zu teuer. Also man schafft eigentlich viel und verdient nichts. Das andere ist, man hat eben sehr oft mit so zweifelhaften Fällen zu tun, wo man nicht weiss, macht man jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Und das ist dann nicht sehr befriedigend.
Kehren wir zurück zur jungen Lehrerin, die ihren Namen mehr aus Spass googelte, um dann ihren eigenen Namen samt gefälschtem Foto auf einer 6-Seite wiederzufinden. Welche Konsequenzen hat sie daraus gezogen?
Ich bin nicht in irgendwelchen sozialen Netzwerken vertreten und ich passe ganz genau auf, welche Informationen ich über mich dort im Internet hinterlasse.
Heißt das, der beste Schutz ist der, dass wir uns ganz einfach im Klaren werden darüber, welche Informationen wir denn überhaupt preisgeben? Reputationsforscher Marc Eisenecker.
Ich würde mich sehr stark darauf konzentrieren, eben möglichst wenig private Informationen preiszugeben. Das jetzt, was meine professionelle Kompetenz ausflaggt, das gehört sehr wohl auf meine Visitenkarte im Netz. Dass alle Informationen, die auf Bewerbungsschreiben beispielsweise drauf sind, dass man die auch auf dem Netz so mit abbildet. Aber alles andere, private Informationen, vielleicht mal abgesehen von meinem Passfoto, kann auch schon gefährlich sein, würde ich nicht publizieren.
Welche Informationen sollen wir denn überhaupt preisgeben? Der Reputationsmanager Simon Stöckli?
Man muss sich natürlich immer zweimal überlegen, was man publiziert im Internet. Und dann empfiehlt sich, je nachdem, in welcher Position dass man ist, halt grundlegend Inhalt zu publizieren, wo man eben selber dann bestimmen kann, was über einem gefunden wird. Also das kann ein Xing-Profil sein, das kann ein Facebook-Profil sein, das kann ein Blog sein, den man betreibt, zu einem Fachthema. Und dann hat man auf einmal, findet man 90% Inhalt über die eigene Person, die man auch selber geschrieben hat.
Jeden Monat etwa stellen Facebook-Nutzer und Nutzerinnen 3 Milliarden private Fotos und 10 Millionen Videos auf die Plattform. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass darunter auch private Informationen sind, die dem Online-Ruf nicht förderlich sind.
Wenn man in einer neuen Beziehung drin ist, glaube ich, hat man nicht unbedingt ein Interesse, dass die vergangenen Geschichten, also die Informationen der vergangenen Liebschaften, immer noch in diesem öffentlichen Raum zirkulieren, dass da Bilder zirkulieren von dem verflossenen Partner, der verflossenen Partnerin. Das sind dann nicht unbedingt die Informationen des Privaten, die wir dann immer noch gerne im Internet sehen.
Das sei problematisch, denn diese Spuren sind kaum mehr wegzukriegen. Und die riesigen Datensammler wie Facebook oder Google haben diese privaten Informationen auch dann noch, wenn wir sie längst von der Oberfläche entfernt haben. Die Krux dabei, wenig Facebook-Nutzerinnen und Nutzer wissen dies. Und das wirkt sich eben auch auf die Arbeit der Datenschutzbeauftragten aus. Marc Schäfer, Mitglied der Piratenpartei, weiß dies aus Erfahrung. Er war selbst beim Datenschutz tätig.
Verschiedene Datensammlungen müssen dem Datenschutzbeauftragten gemeldet werden, also vor allem wenn besonders schützenswerte Personendaten, also über die Religion, über die politische Zugehörigkeit von Personen, über die Gesundheit von Personen gesammelt werden.
Da kann man sich auch nicht einfach auf den Datenschutzbeauftragten verlassen, darauf hoffen, dass der schon darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Denn diese besonders schützenswerten Personendaten, die uns teuer zu stehen kommen können,
die müssen aktiv dem Datenschutzbeauftragten gemeldet werden und er kann dann jederzeit die Dinge überprüfen, also wird die Datensammlung korrekt gemacht. Aber der Datenschutzbeauftragte arbeitet meistens auf Anzeige hin und wenn ihm nichts angezeigt wird, dann kann er grundsätzlich auch nichts machen.
Und anzeigen kann nur, wer weiß, dass diese Daten gespeichert sind. Viele wissen das aber nicht. Viele glauben, was auf Facebook gelöscht sei, sei gelöscht. Tatsache aber ist, was auf Facebook gelöscht ist, ist zwar versteckt, auf dem Datenspeicher von Facebook aber durchaus archiviert und abgelegt. Manche haben aus all dem den Schluss gezogen, ganz aus dem Netz zu verschwinden. Doch gibt es diese Alternative heute überhaupt noch, einfach von Auftritten im Internet abzusehen, auf die virtuelle Identität, den Online-Ruf gänzlich zu verzichten? Die Einschätzung der Fachmänner könnte unterschiedlicher nicht sein. Der Reputationsmanager Simon Stöckli ist der Ansicht:
Meiner Meinung nach nicht. Viele sagen, okay, ich halte mich dort raus, da findet man auch nie etwas über mich, aber es geht heute eben nicht mehr. Ich vertrete dann eigentlich die Auffassung, man tut gescheiter selber Inhalt publizieren, sonst möchten es dann nämlich andere über sie. Wenn sie im Google nicht vorhanden sind, dann existieren sie quasi nicht.
Sein Fazit ist nicht, ich Facebooke, also bin ich, sondern ich Google, also bin ich. Anders die Einschätzung des Reputationsexperten Marc Eisenecker.
Es gibt absolut das Recht, nicht im Internet präsent zu sein, zu beobachten aus einer kritischen Distanz, weil wir sind nicht einfach per se transparente, öffentliche Menschen. Die Trennung zwischen dem privaten Raum und dem öffentlichen Raum ist ausgesprochen wichtig. Das gehörte traditionell sehr viel stärker zu unserer Identität, dass wir aus dem privaten Bereich, der ein Stück weit auch geschützt war von den Blicken von außen, dann in diese Öffentlichkeit austreten.
Informationszeitalter. Zeitalter der virtuellen Identität im virtuellen Raum Internet und dieses vergisst nicht. Informationszeitalter. Die Währung, private Information, die zielgerichtete Werbung ermöglicht. Informationszeitalter. Was wir gerade bezeugen, ist, wie sich die Auffassung davon verschiebt, was privat ist und was öffentlich ist. Kommunikationswissenschaftler Marc Eisenecker formuliert es so.
Eine stärkere Trennung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen wäre durchaus wünschbar. Und ich glaube sogar auch, dass wir eine Entwicklung erleben werden, wo das Private wieder mehr Bedeutung erlangt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.